Die Lesung für heute kommt aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 5 bis 9. Ihr Knechte, seid euren leiblichen Herren gehorsam mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, wie dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Und dient mit gutem Willen, als dient ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Weil ihr wisst, was jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Knecht oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber dasselbe und lasst es drohen. Denn ihr wisst, dass wie euer auch ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm ist kein Ansehen der Person. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, deine Worte sind Worte der Liebe und des Lebens. Und wir bitten dich, lass sie nun zu uns genau das werden. Offenbare uns deine Liebe darin und lass sie uns Leben erneuern in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wie leben wir ein geisterfülltes Leben? Nach dem Blick auf die Ehe und die christliche Familie kommen wir heute zum dritten und letzten Mal zum geisterfüllten Leben im christlichen Haushalt zurück. Darum geht es hier am Ende des Epheserbriefs. Als der Brief vorgelesen wurde, waren Ehemänner, Ehefrauen anwesend, Kinder und Eltern, Sklaven und Herren, alle gehörten zum Haushalt und alle lernten gemeinsam, wie sie ihre Rolle im Haushalt nun ausfüllen sollten, da Christus Herr und Erlöser für sie geworden war. Am Anfang des Abschnitts, der ungefähr in Kapitel 5, Vers 18 beginnt, dort heißt es, dass sich die Menschen vom Geist erfüllen lassen sollen. Wie ein geisterfülltes Leben für Ehen und Familien aussieht, war Thema der letzten Woche. Aber wie sieht es mit christlichen Herren und Sklaven aus? Auch wenn hier Knecht oder Knechte steht, dann sage ich bewusst Sklave, denn das ist eigentlich die Übersetzung, die hier stehen müsste. Diese Menschen gehörten vollständig ihrem leiblichen Herrn. Er hatte absolute Verfügungsgewalt über sie, waren keine Knechten, wie wir sie vielleicht noch aus den 50er Jahren oder 70er Jahren sogar, in unserem Dorf gab es noch einen Knecht, kannten, sondern es waren Sklaven. Wie also sollen Sklaven und Herren in einem geisterfüllten Haushalt zusammenleben? Für uns klingt diese Frage verständlicherweise vielleicht etwas seltsam, aber im ersten Jahrhundert war sie selbstverständlich. Man schätzt, dass im Römischen Reich ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Sklaven waren. Und das ist die Herausforderung. Wenn der Glaube an Jesus Christus nicht mit dem Leben als Sklave vereinbar ist, dann ist er für ein Drittel der Bevölkerung irrelevant. Und dann ist auch der universale Anspruch bedeutungslos, dass das Evangelium eine gute Botschaft für jeden Menschen ist. Und das glauben wir ja. Aber ich vermute trotzdem, für die meisten von uns hat die Beziehung zwischen Herren und Sklaven oder Knechten auf den ersten Blick überhaupt nichts mit unserem heutigen Leben zu tun. Vergleiche zu heutiger Arbeit greifen einfach zu kurz, außer du wohnst bei deinem Arbeitgeber und hast ihm Tag und Nacht für alle seine Wünsche zur Verfügung zu stehen. Er könnte dich verkaufen, wohin er will. Für solche Fälle haben wir Arbeitsrechtler, die helfen da weiter. Oder ihr habt Kinder, dann kann euch niemand weiterhelfen. Aber für alle anderen gilt die Frage, was hat Knechtschaft, was hat Sklaverei mit mir heute eigentlich zu tun? Wir leben in einer freien Gesellschaft, wir sind im Großen und Ganzen freie Menschen, wir dürfen unseren Wohnort frei bestimmen, wenn uns unsere Arbeit nicht gefällt, dann kündigen wir einfach. Wie anders war das Sklaverei im ersten Jahrhundert? Manche von ihnen hatten zwar angesehene Positionen und manche gehörten quasi zur Familie, aber trotzdem war allen eben dieses eine gemeinsam. Der Sklave gehört nicht sich selbst, sondern seinem Herrn. Seine Zeit gehört seinem Herrn. Seine Gaben, seine Kraft, seine Intelligenz. Sklaverei hat ja nichts mit Intelligenz zu tun und manche waren zum Beispiel hochstehende Verwalter oder Lehrer für die Kinder des Herrn. Der Sklave gehört nicht sich selbst. Nichts von ihm gehört ihm selbst. Sklaverei hatte viele Formen, aber für alle galt gleichermaßen, dass sie ihren Herren komplett zur Verfügung stehen. Wenn wir aber für einen Moment innehalten und über unser eigenes Leben nachdenken, dann fällt uns bestimmt schnell auf, dass wir selbst auch nicht so frei sind, wie wir glauben. Bei aller Freiheit ist doch jeder von uns auch immer ein Stück weit gefangen. Ob es nun die klassische Hausfrau ist, die treu jede Woche die Wäsche wäscht. Ja, oder der Mann, der treu das Einkommen verdient. Ja, ich weiß, diese Rollenverteilung hört sich vielleicht furchtbar altmodisch an, aber es ist immer noch das, was sich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung laut der letzten Shell-Studie von diesem Jahr wünscht. Ob es der Arbeiter ist, der nach 30 Arbeitsjahren realistisch gesehen einfach zu alt für einen Neuanfang ist. Oder ob man als Staatsbürger seine Pflichten erfüllen muss oder als Hausbesitzer sein Darlehen abzahlen muss, ob man als Vater und Mutter seine Kinder versorgen muss, ob es einem gefällt oder nicht, ob man, wir alle sind immer gefangen in unseren Umständen. Und genau deshalb ist diese Stelle auch für uns relevant. Gerade auch der erste Teil, der sich um Sklaven handelt, aber eben auch der zweite Teil, der an die Freien gerichtet ist. Wir sind irgendwo zwischendrin. Beides trifft auf die meisten von uns gleichermaßen zu. Die Botschaft dieses Abschnitts lautet, dass das Evangelium die Unfreien befreit und die Freien verpflichtet. Das Evangelium von Jesus Christus befreit die Unfreien und verpflichtet die Freien. Und es befreit und verpflichtet beide, dass wir alle unser Bestes im Dienst unseres Herrn geben. Es befreit und verpflichtet uns, dass wir unser Bestes für Jesus im Alltag geben. Schauen wir uns das der Reihe nach an. Erstens, das Evangelium von Jesus Christus befreit die Unfreien. Das ist schön dahergesagt, aber wie erreicht es das? Um das zu verstehen, müssen wir uns in Erinnerung rufen, was geschieht, wenn ein Mensch Christ wird. Ein Christ ist jemand, der sein Leben voll und ganz an Jesus übergeben hat. Wenn jemand zu Jesus sagt, ich glaube dir, dann heißt das auch, ich vertraue dir. Ich vertraue dir alles an, was ich bin und habe. Das heißt, ein Christ dient nicht zuerst Menschen, sondern Christus. Und diese Botschaft zieht sich hier durch alle Verse. Schaut euch das an. Vers 5, seid gehorsam wie dem Christus. Vers 6, dient nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Vers 7, dient mit gutem Willen, als dientet ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Wir alle dienen als Christen. Zum einen befreit uns dieser Dienst von Erniedrigung. Das ist der erste Punkt. Er befreit uns von der Erniedrigung, indem er uns Würde schenkt. Knecht Christi ist eine Bezeichnung, die obersten christlichen Führer damals für sich gewählt haben. Sie waren Sklaven Christi. Und das ist nicht nur ein Ausdruck von Demut, sondern genauso ein Ehrentitel. Aus der Perspektive eines Menschen, der in seiner Situation gefangen ist, egal ob der Sklave von damals oder die Sekretärin von heute, jeder darf wissen, dass er oder sie durch den Glauben diese große Würde empfangen hat. In der Gesellschaft mag man auf sie herabblicken, als seien sie Menschen zweiter Klasse. Manchmal behandeln einen sogar die eigenen Kinder so, dass Jude manchmal rhetorisch fragt, wer war denn euer letzter Sklave? Kennt ihr das vielleicht, wenn ihr Kinder habt? Aber wir dienen nicht in erster Linie unseren Kindern oder Arbeitgebern oder wer auch immer das sagen, in dem Moment gerade in unserem Leben hat, sondern wir dienen einem prachtvollen König, der sich selbst zum Knecht für alle gemacht hat. Er hat sich selbst erniedrigt und ist am Kreuz erniedrigt worden, mehr als wir uns selbst vorstellen können. Auch er war gehorsam und deshalb blickt er nie herablassend auf die, die gehorchen. Sie sind für ihn nie Menschen zweiter Klasse, sondern er blickt auf sie voller Liebe, voll des Lobes, voll der Anerkennung. Wir dienen nicht Menschen, sondern Christus. Und das befreit uns von Erniedrigung und schenkt uns Würde in jedem Zeitpunkt unseres Lebens. Zweitens befreit uns das Evangelium von Augendienerei. Diesen Ausdruck finden wir in Vers 6. Als Christen ist uns Authentizität wichtig. Wir sind es leid, innerlich Finsternis herrschen zu lassen und gleichzeitig äußerlich so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ja, da, so wie es eben die Augendienerei tut. Nach außen hin schaut sie gut aus, sucht Anerkennung zu gewinnen. Innerlich ist es finster und wenn niemand schaut, dann kommt diese Finsternis auch zum Ausdruck. Gott hat es durch den Glauben an Jesus und seinen Heiligen Geist in uns hell werden lassen. Und diese Helligkeit steht für Wahrheit, für Ehrlichkeit, für Vertrauenswürdigkeit, die dadurch im Alltag möglich wird. Wenn wir anderen auf diese Weise dienen, egal ob für Geld, auf Arbeit oder für umsonst in der Familie oder der Gemeinde oder sonst irgendwo, dann wollen wir nicht mit dem kleinstmöglichen Einsatz das Beste für uns herausholen. Das wäre immer noch genauso heuchlerisch. Wir pushen auch nicht irgendeine Agenda, die uns selber dient. All diese Heucheleien haben ein Ende, weil sie Teil der Finsternis ist, aus der Gott uns befreit hat. Gott befreit uns von Augendienerei, weil er uns von der Finsternis befreit hat. Und diese Authentizität befreit uns Vorgesetzten, Herren, den Respekt zu zollen, den sie aufgrund ihrer Rolle auch verdienen. Und deshalb heißt es in Vers 5, seid euren Herren gehorsam mit Furcht und Zittern. Furcht und Zittern, das bedeutet nicht, dass dieser Herr eine Art Übermensch ist, ja, zu dem man kaum wagt aufzublicken. Ja. Jesus, ja, aber unsere leiblichen Herren, nein. Es geht vielmehr darum, dass Knechte ihre neue Freiheit in Christus nie so missverstehen dürfen, als müssten sie ihren weltlichen Herren keinen Respekt mehr entgegenbringen. Christus hat uns befreit vom Instinkt der Rebellion, den man allerdings auch unter Christen manchmal immer noch wahrnehmen kann. Und deshalb ruft uns diese Stelle hier auf, dass wir mit Furcht und Zittern denen in Autorität begegnen. Ja, manchmal kann man sagen, ich bin Knecht des Allerhöchsten. Ja, ich ordne mich niemandem unter. Aber das ist ein großes Missverständnis. Ja, der christliche Glaube gibt uns nie das Recht, Autorität abzulehnen und auf Vorgesetzte herabzublicken. Er gibt uns das Recht, Unrecht abzulehnen. Aber nicht die Autorität. Sondern der christliche Glaube bewirkt das Gegenteil, dass wir allen Menschen in dem Bewusstsein entgegentreten, dass sie nicht rein zufällig Teil unseres Lebens sind. Gott hat sie in unser Leben gestellt und indem wir uns nicht mehr auflehnen, sondern sie respektieren, nicht widerwillig, sondern bereitwillig, dazu kommen wir gleich, so ehren wir Gott. Ja, ist nicht immer einfach, aber dazu ruft uns Gott auf, denen gegenüber die Autorität über uns haben. Und dann heißt es hier außerdem, dass Knechte in Einfalt ihres Herzens gehorsam sein sollen. Das heißt, ohne Hintergedanken, nicht aus einer Verweigerungshaltung heraus, nicht passiv-aggressiv, vielleicht kennt ihr den Ausdruck. Einfalt, muss man sagen, hat in unserer Gesellschaft nicht den besten Ruf. Ja, wer will schon einfältig sein? Mit Adjektiven wie einfältig beschreibt man Leuten, die ein bisschen einfach gestrickt sind, ja, vorhersagbar, irgendwie bieder und ja. Einfältige Leute können keine komplexen Gedankengänge durchgehen und deshalb sind sie auch irgendwie berechenbar, vorhersagbar, langweilig. Aber mit solchen abschätzigen Kommentaren wird der Begriff Einfalt sehr negativ belegt. Vielleicht auch deshalb, weil die Vorstellung, dass jemand einfach von Herzen verlässlich und berechenbar sein könnte, irgendwie als dumm verstanden wird. Ja, warum würde man sowas tun? Ja? Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass das menschliche Denkvermögen seit der Aufklärung sehr stark vergöttert wird. Ja, ich denke, also bin ich. Die Identität und der Wert eines Menschen wird oft nach seiner Schlauheit definiert. Ja, deshalb sage ich das ja. Spätestens seit der Aufklärung, denke ich, gilt Einfalt als etwas Negatives, als Makel und nicht als erstrebenswert. Und das stimmt eben überhaupt nicht mit dem biblischen Bild überein, wo es ein positiver Ausdruck ist. Einfalt bedeutet in den Worten von Jesus, dass wir werden sollen wie die Kinder. Einfalt bedeutet, dass wir in seinen Worten, dass wir ein Ja sein lassen und ein Nein. Das ist Einfalt. Biblisch gesehen steht Einfalt des Herzens für Ehrlichkeit, für Verlässlichkeit, für Berechenbarkeit, und damit schafft Einfalt die Basis für neues Vertrauen. Gerade auch zwischen Sklaven und Herren, wo die Macht so ungleich verteilt ist, dass auf beiden Seiten größte Vorsicht, tiefes Misstrauen herrschen. Ja, der hat Macht über mich, dem kann ich nicht vertrauen. Ja, der weiß, dass ich Macht über ihn habe, dem kann ich nicht vertrauen. Ja, Einfalt ist die Umkehrung dieses Denkens. Der nächste Punkt, wie das Evangelium uns befreit, ist, es befreit uns zu einer positiven Einstellung. Wir sehen das in Vers 7, schauen wir uns den an. Dort heißt es, dient mit gutem Willen, als dientet ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Wie wir schon gesehen haben, wir alle dienen irgendetwas oder irgendjemandem. Wir sind nicht allmächtig und deshalb sind wir auch nie vollkommen frei. Wir dienen jemandem. Das Entscheidende ist, wem wir dienen. Und wenn wir im Alltag dem Herrn des Himmels dienen, der uns vollkommen liebt, dann werden wir mit einer positiven Einstellung oder wie es hier heißt, mit gutem Willen dienen. Wir haben ihn als guten Herrn kennengelernt. Das ist ja das Beste und Befreiendste am Evangelium, wenn man einem gütigen und gerechten Herrn dienen darf. Und das ist der Herr des Universums. Ja, als Christen können wir deshalb auch anderen dienen, bereitwillig, weil wir Jesus so kennengelernt haben. Wir können das weitergeben, was wir empfangen haben. Und das mit guter und positiver Einstellung. Was hier in diesem Vers drinsteckt, ja, als dientet ihr dem Herrn und nicht den Menschen, das ist so, als würden wir hinter den Menschen, denen wir dienen, unseren Herrn Jesus sehen. Ja, hinter jeder Situation wissen wir, dass er das Sagen hat. Wir wissen, dass seine allmächtige Hand das Ganze leitet. Jesus weiß ganz genau, was gerade geschieht und warum. Er findet das nicht unbedingt immer gut, aber er kann in Bösem Gutes bewirken. Ja, und in diesem Bewusstsein können wir in jeder Situation bereitwillig aus positiver Einstellung heraus das Richtige und Gute tun, indem wir anderen mit gutem Willen dienen. Zu einer positiven Einstellung trägt das Wissen bei, dass Jesus genau weiß, was er tut. Aber auch das Wissen, dass es sich unter seiner Herrschaft lohnt, Gutes zu tun. Das Evangelium befreit uns auch von Hoffnungslosigkeit. Und das sehen wir in Vers 8. Schaut euch das an, dort heißt es, weil ihr wisst, was jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Er sei Knecht oder Freier. Ja, was Paulus mit dem Guten meint, wird aus dem Zusammenhang deutlich. Es ist der gehorsame, bereitwillige Dienst am anderen für Jesus. Und dieser Vers befreit uns von Hoffnungslosigkeit, weil sein unheimlich motivierendes Versprechen enthält, wenn wir Gutes tun. Egal wer wir sind, ja, so steht es hier, Knecht oder Freier, Single oder verheiratet, egal was, Schichtarbeiter, Sekretärin, unabhängig von unseren Umständen gibt Jesus uns ein treues Versprechen, das er garantiert halten wird. Also ein wunderbares Versprechen. Jesus sagt, ich werde dich für jedes gute Werk, das du hier auf Erden tust, in Ewigkeit belohnen. Jesus sagt, ich werde dich für jedes gute Werk in Ewigkeit belohnen. Ist das nicht eine Hoffnung, die alles sprengt, was wir uns hier auf Erden jemals versprechen können? Ich denke, das Problem mit dieser Hoffnung ist, dass man sie im hektischen Auf und Ab unseres Alltags leicht vergessen kann. Aber man kann auch von vornherein den Denkfehler begehen, dass man denkt, dass das Gute, das wir tun, keinen Unterschied macht. Ja, manchmal hört man Christen, die sagen, wir sind ja sowieso alle gerettet, die an Jesus glauben. Ja? Wir alle haben ewiges Leben. Was könnte es darüber hinaus noch mehr geben? Wir haben doch alles. Aber das ist nicht das, was Vers 8 sagt. Ja, Vers 8 sagt ganz klar, dass wir zwar nicht durch gute Werke gerettet sind, aber Jesus wird uns für das Gute, das wir tun, belohnen. Was jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, unabhängig von seiner Position. Wenn du also als Hausfrau deinen Kindern jede Woche bereitwillig die Wäsche wäschst, dann wird Jesus dich dafür belohnen. Wenn du als Papa die Windeln übernimmst, dann schaut Jesus anerkennend über deine Schulter und er wird dich dafür belohnen. Wenn du auf Arbeit der Versuchung der Augendienerei widerstehst und treu deinen Verpflichtungen nachkommst, obwohl andere vielleicht da drüben gerade ein Bierchen trinken, ja, dann ist das in Jesu Augen kostbar. Wenn du einem Kranken eine Mahlzeit vorbeibringst, wenn du jemandem mit der Steuererklärung hilfst oder einfach zu einem Entmutigten hingehst und ihn wieder aufrichtest, Jesus ist es nicht egal. Jesus vergisst nichts davon. Er wird dir alles Gute mit noch viel mehr Gutem belohnen. Und das ist für uns eine große Verheißung. Aber man muss sich vorstellen, wie diese Worte in den Ohren eines Sklaven damals geklungen haben müssen. Ja, der mit allem, was er hat, für einen anderen gearbeitet hat, nichts für sich bekommen hat, ja, der keine Chance hat, jemals etwas auf die hohe Kante zu legen. Sein ganzes Schaffen hat bis jetzt einem anderen gedient. Das Beste, worauf er hoffen kann, war, dass er für sein Schaffen ein Dach über dem Kopf und genug Essen in der Schüssel hat und möglichst keine Schläge von einem launigen Herrn bekommt. Aber jetzt ist das alles anders. Jetzt, da er dem Herrn im Himmel dient, hat sich alles verändert. Nun kann er mit Würde und mit Hoffnung dienen, denn vor Gott wird er belohnt werden dafür. Und vor Gott steht er auf derselben Stufe wie sein leiblicher Herr. Seht ihr das hier? Es heißt, er sei Knecht oder Freier. Das Gleiche wird im nächsten Vers noch einmal betont. Dieser Tage jährt sich bekannterweise die friedliche Revolution zum 30. Mal und überraschenderweise ist neomarxistisches Gedankengut wieder sehr populär geworden. Und ich denke, da lohnt es sich, wenn man diesen Vers einmal mit der Vision von Marx vergleicht. Ja, die Vision von Marx war ja, dass zum Wohlergehen aller die Produktionsmittel in der Hand des Volkes sein müssen. Um das zu erreichen, muss der Sklave zum Revolutionär werden. Und das führt nicht nur zu blutigen Auseinandersetzungen und neuer Unterdrückung, das wäre allein schon Grund zur Ablehnung. Aber dazu kommt noch, dass seine Vision bisher überall auch deshalb gescheitert ist, weil sie Menschen dazu verleitet, sich zurücklehnen und die Beine baumeln zu lassen. Ja, das Menschenbild von Marx war und ist einfach falsch und unzutreffend. Die biblische Vision dagegen ist eine ungleich größere Vision. Sie ruft nicht zur Rebellion gegen die leiblichen Herren auf, weil Jesus uns schon befreit hat. Wir müssen nicht für weltliche Würde und Anerkennung kämpfen, weil Gott uns durch den Glauben an Jesus schon als seine eigenen Kinder adoptiert hat. Seine Würde und Anerkennung und der Lohn im Himmel, den wird uns niemand jemals nehmen. Von ihm bekommen wir Gutes für Gutes. Das ist eine viel mächtigere Motivation, als der Kommunismus es jemals schaffen wird. Oder der Kapitalismus. Aber gleichzeitig ist die Vision des Evangeliums auch viel explosiver, als jeder revolutionäre Umsturz es jemals sein könnte. Denn vor Gott sind Sklaven und Herren vollkommen gleich. Christliche Sklaven haben vor Gott genau die gleichen Rechte und Pflichten wie ihre Herren. Oder umgekehrt, die Herren haben die gleichen Pflichten und Rechte wie die Sklaven. Wovon Marx geträumt haben mag, ist im christlichen Glauben längst Realität, wenn wir es praktizieren. Das Evangelium befreit und erhöht zum einen die Unfreien. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es verpflichtet die Freien. Und da sind wir jetzt schon angekommen. Und deshalb will ich mich mit diesem Punkt auch gar nicht allzu lange aufhalten. Wir brauchen uns nur den Anfang von Vers 9 anzuschauen, um ihn zu erkennen. Schaut euch das mal an. Dort heißt es, ihr Herren, tut ihnen, tut den Sklaven gegenüber dasselbe. Und da müsste man eigentlich denken, Moment mal, hat er das wirklich gesagt? Tut ihnen gegenüber dasselbe? Herren, behandelt eure Sklaven, wie sie euch behandeln? Stellt euch mal vor, wie es in den Köpfen der Herren zu rattern beginnt. Ihren Sklaven sollen sie mit Respekt begegnen. Lasst das drohen, heißt es hier in Vers 9. Begegnet ihnen mit derselben Einstellung, ja, dasselbe heißt es hier, begegnet ihnen mit derselben Einstellung, wie sie sie von ihren Sklaven erwarten. Aber das ist die logische Konsequenz des Evangeliums von Jesus Christus, vor dem alle Menschen gleich sind. Und Vers 9, bei ihm ist kein Ansehen der Person, vor ihm sind alle gleich. Und deshalb sollen Herren ihre Sklaven mit hohem Respekt behandeln. Natürlich dürfen sie Gehorsam erwarten. Dazu wurden die Sklaven aufgerufen. Aber sie sollen sie mit Respekt und trotzdem auf Augenhöhe behandeln. Wie die Sklaven sind also auch die Herren vor Christus voll verpflichtet, dass sie Gutes tun. Wenn diese Anweisungen konsequent von christlichen Herren befolgt werden, dann muss es das Ende der Sklaverei sein. Ja, es muss das Ende von Ausbeutung und Willkür bedeuten, das Ende von Statusdenken, das Ende von Ausgrenzung und Abgrenzung. Es ist ein radikales Gleichstellen vor Gott. Auch wenn die Rollen davon in der Gesellschaft zunächst einmal nicht verändert werden. Wie gesagt, viel mehr möchte ich aus zeitlichen Gründen gar nicht zu Vers 9 sagen, aber wir wollen uns zum Abschluss noch einmal bewusst machen, wie relevant diese Verse auch für uns heute sind. Denn sie geben uns eine Richtschnur dafür, wie wir geisterfüllt im Alltag leben, gerade wenn er uns wenig hoffnungsvoll erscheint. Ja? Wenn wir uns erniedrigt fühlen, auf Arbeit oder in der Familie oder wo auch immer. Wenn wir uns denken, was soll das Ganze? Wofür arbeite ich hier eigentlich? Dann geben diese Verse uns Hoffnung und eine Perspektive, wie wir geisterfüllt Gutes tun, egal in welche Situation Gott uns hineingestellt hat. Egal, wem wir dienen, egal, wer das Sagen hat, ob wir oder andere. Am Anfang habe ich schon gesagt, das Evangelium verpflichtet und befreit uns, damit wir im Umgang miteinander unser Bestes geben. Damit wir im Umgang miteinander für Jesus unser Bestes geben. Und wir leben geisterfüllt, wenn wir diesem Auftrag gerecht werden. Und wir tun das erstens als Freie. Und zwar in dem Sinn, dass wir nicht mehr Menschen gefallen müssen, sondern Gott gefallen wollen, der uns schon ewiges Leben geschenkt hat. Wir können nur noch gewinnen. Gott hat uns nicht nur von der Macht der Sünde in Form von Augendienerei befreit, er befreit uns auch von Erniedrigung und schenkt uns Würde. Er befreit uns von Hoffnungslosigkeit und verheißt uns eine Belohnung für alles, was wir hier auf uns nehmen, egal wie erniedrigend es sein mag. Seine Liebe macht uns frei, weil wir wissen, er schaut zu. Er ist voll des Lobes und der Anerkennung. Er wird uns belohnen. Und deshalb die Frage, hast du das erkannt, lebst du, um allein deinem Herrn zu gefallen? Spürst du die Kraft, die darin ist, wenn du das, was du gerade tust, nicht widerwillig tust, sondern für Jesus? Und wenn du weißt, er schaut dir über die Schulter. Er sieht, was du tust. Und weil er es sieht, wird es sich lohnen. Wenn du das tust, dann ist auf einmal dein ganzes Leben ein einziger Gottesdienst. Ja, worauf es ankommt, ist bereitwilliger, ehrlicher, authentischer, liebevoller Dienst an Jesus. Dazu hat er uns befreit. Und wenn wir so leben, wie es hier beschrieben wird, dann wird unser Leben zur Anbetung, weil wir ihm in allem dienen. Das ist unser Gottesdienst. Die Windeln zu wechseln ist unser Gottesdienst. Die Schichtarbeit ist unser Gottesdienst. Lass ihn uns erfüllen. Ich möchte noch eine Sache zum Thema Verpflichten sagen. Ich habe schon einiges zur Befreiung gesagt, aber der zweite Punkt am Ende ist natürlich, wir leben verpflichtet. Und hier liegt die Betonung auf den Herren dieser Gesellschaft, denen, die das Sagen haben. Ich weiß nicht, ob ihr dazugehört. Wir haben schon gesehen, dass wir alle vielleicht irgendwo dazwischen stehen. Aber ich will hier noch einmal von einer etwas anderen Perspektive kommen. Nämlich von der, dass das Evangelium eine zutiefst soziale Komponente hat, die das Klima in unserer Gesellschaft grundlegend verändern sollte. Vor Christus sind alle Menschen gleich. Wer sich dem widersetzt, egal ob innerlich oder durch sein Handeln, der legt sich mit Jesus selbst an. Das Evangelium ist eine Kampfansage in dem Sinne, eine friedliche Kampfansage an das Establishment. Es sendet ein Signal, dass Gott alle Standesdünkel, alle Willkür und allen Machtmissbrauch beenden wird. Und Herren, die das Sagen haben, die sind verpflichtet, das in ihrem Verantwortungsbereich durchzusetzen, genauso wie Sklaven verpflichtet sind, gehorsam zu sein, und beide zusammen verändern dadurch die Welt. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Pflicht in dieser Welt. Wir sind verpflichtet, das Evangelium im Alltag auszuleben, und damit setzen wir ein Zeichen, dass Jesus Herr im Himmel ist. Ja, wenn wir uns überlegen wollen, welche Auswirkungen, welche Konsequenzen das hat, dann müssen wir uns nur das Römische Reich anschauen. Im römischen Bereich breitete sich das Evangelium durch dieses Zeugnis aus wie ein Lauffeuer. Die alte Ordnung hatte diesem gelebten Zeugnis von Christen aller gesellschaftlichen Gruppen einfach nichts entgegenzusetzen. Und dieses Zeugnis kann Gott auch heute noch gebrauchen, um unsere Gesellschaft umzukrempeln. Angefangen vielleicht im Kleinen mit unserer Familie, vielleicht in unserem Freundeskreis, aber auch unserem Arbeitsplatz, unserer Schule oder wo auch immer Gott dich hingestellt hat. Jesus verpflichtet und befreit uns, damit wir für diese Gesellschaft in seinem Dienst das Beste geben. Und das wollen wir hoffnungsvoll tun, weil er uns Gutes für Gutes schenken wird. Er wird uns belohnen. Die Belohnung ist nicht, dass wir ein besseres gesellschaftliches Klima haben, auch wenn das vielleicht dazukommt. Aber das ist nicht das, was Gott hier verheißen hat, sondern er hat Belohnung in Ewigkeit verheißen. Und diese Belohnung ist uns sicher. Und das soll unsere Motivation sein, wenn wir morgen rausgehen in unseren Alltag und Gott gehorsam dienen wollen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du allen Menschen gleichen Wert gibst, dass du alle Menschen gleich liebst, dass du alle Menschen unter deine Herrschaft bringen willst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, unsere Rolle in der Gesellschaft auszuleben. Stärke uns durch deinen Geist, um geisterfüllt zu leben. Und hilf uns, dass wir der Erniedrigung, der Hoffnungslosigkeit, dem Mangel an Motivation immer wieder das Evangelium entgegensetzen und die wunderbare Verheißung, dass es sich immer lohnt, das Gute zu tun, weil du es belohnen wirst. Amen.